Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich möchte euch heute wieder ein bisschen was erzählen, was ich so beim EBTC gelernt habe. Und ich würde euch heute gerne was über das Gebet sagen. Ja, ich denke mal, ihr kennt alle das Gebet. Das Gebet ist ein Gespräch mit Gott. Und ohne dieses Gebet ist es wie eine Beziehung ohne Gespräch. Weil wir haben zu Gott eine sehr innige Beziehung. Und eine Beziehung ohne Gespräch ist für mich unpersönlich und auch sehr instabil. Es ist nur noch eine Formalität. Aber das Gebet ist auch ein Bitten vor Gott, für andere, für mich und auch ein Danken vor Gott. Deswegen frage ich, was für einen Stellenwert hat das Gebet bei dir? Hat es vielleicht bei dir überhaupt keinen Wert? Sagst du vielleicht, mein Gebet ist anmaßend, arrogant? Oder wenn ich bete und Gott um etwas bitte, zeigt das, dass ich kein Gottvertrauen habe? Oder hat es vielleicht nur sehr wenig Wert, weil du sagst, ich habe zu wenig Zeit. Ich habe vielleicht sogar ein schlechtes Gewissen, weil ich irgendwas getan habe, was nicht richtig war. Aber wenn wir zum Beispiel in Lukas 5, Vers 16 lesen. Lukas 5, Vers 16. Er aber hielt sich zurückgezogen an einem einsamen Ort auf und betete. Hier geht es um Jesus und hier steht eindeutig, dass Jesus sich wirklich Zeit genommen hat, um zu beten. Also warum hast du zu wenig Zeit zu beten? Oder sagst du vielleicht, es gibt überhaupt keinen wichtigen Grund zu beten? Da können wir in 2. Korinther 3, Vers 5 lesen. Nicht, dass wir von uns selber aus tüchtig wären, so dass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Hier heißt es, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott. Also, warum betest du nicht um Tüchtigkeit? Oder haben vielleicht sogar andere Dinge in deinem Leben Vorrang als das Gebet? Sind vielleicht Hobbys oder irgendwelche anderen Interessen wichtiger? Sagst du vielleicht, ich muss jetzt schnell zur Arbeit? Oder aber du sagst, das Gebet hat einen sehr großen Wert in mir. Und da gibt es in der Bibel sehr viele Vorbilder. Ich werde jetzt ein paar Beispiele bringen. Zum Beispiel Nehemia. Da heißt es in Nehemia 1, Vers 6. Nehemia 1, Vers 6. Lass doch unsere Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun vor dir bete, Tag und Nacht für die Kinder Israels, deine Knechte und mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben. Auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Hier heißt es wieder, dass ich nun vor dir bete, Tag und Nacht. Oder ich werde jetzt ein paar mehr Bibelstellen aufschlagen. Ihr könnt sie gerne mit aufschlagen, doch ich werde es ein bisschen schneller durchgehen. Und in dem Psalm heißt es zum Beispiel auch immer wieder, dass sie beten, zum Beispiel im Psalm 55, heißt es in Vers 17, ich aber rufe zu Gott, und der Herr wird mir helfen. Oder in Psalm 119, Vers 64, heißt es: Herr, die Erde ist erfüllt von deiner Güte, lehre mich deine Satzungen. Das ist auch ein Gebet. Das sind jetzt nur kleine Beispiele. Die ganze Bibel ist eigentlich voll von Beispielen, die beten. Und ich denke mal, das größte Beispiel ist Jesus, was wir auch im Neuen Testament finden. Zum Beispiel die eine Stelle gerade eben, wo es hieß, Jesus zog sich zurück und betete. Oder in Lukas 6, Vers 12, heißt es: Es geschah aber an jenen Tagen, dass er hinausging auf den Berg, um zu beten. Und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Also Jesus hat auch eine sehr innige Beziehung zu seinem Vater geführt und wirklich gebetet und ja auch für andere gebetet, wie es in Johannes 17 auch heißt. Da heißt es: Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Hier spricht Jesus ein Gebet und er spricht eindeutig mit Gott. Also, was für einen Stellenwert hat das Gebet bei dir? Dazu möchte ich jetzt Epheser 6, Vers 18 lesen. Epheser 6, Vers 18: Indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Und hier heißt es wirklich, dass wir aufgefordert werden zum Gebet. Es steht nämlich: Indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist. Also, was gibt es für verschiedene Gründe, warum wir beten sollen? Hier in dem Epheserbrief oder im Kapitel 6 vom Epheserbrief werden auch einige Gründe aufgezählt. Ich möchte euch zum Beispiel ein paar vorstellen. Da heißt es zum Beispiel in Vers 12: Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Also hier wird von dem Kampf mit den Unsichtbaren, mit dem Teufel geredet. Und ohne Gebet können wir diesen Kampf nicht bestehen, denn ohne Gebet sind wir kraftlos. Oder in Jakobus 4, Vers 2 heißt es: Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Also heißt es, wir können alles im Gebet bitten und erreichen dadurch vieles im Gebet. Und wenn wir beten, folgen wir auch den verschiedenen Vorbildern aus der Bibel, Jesus vor allem. Und wenn wir wahrhaftige Nachfolger Jesu werden wollen, hat das Gebet wirklich Vorrang, weil wir nur, wenn wir mit Gott reden, auch von ihm eine Antwort erwarten können. Oder habt ihr schon mal erlebt, dass jemand euch eine Antwort gibt, ohne dass ihr ihm eine Frage stellt? Das Gebet ist, wie ich vorhin schon sagte, wirklich eine Gemeinschaft mit Gott. Und wenn wir mit seine Mitarbeiter sein wollen, sollten wir mit ihm reden und durch das Gebet Kraft und Leitung durch den Heiligen Geist erbitten. Aber was ist das Gebet jetzt genau? Das Gebet kann man, wenn man so will, in eigentlich in 6 Teile teilen. Man kann es in einen Teil der Anbetung einteilen. Dazu möchte ich Psalm 150 lesen. Psalm 150. Halleluja, lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn in der Ausdehnung seiner Macht, lobt ihn wegen seinen mächtigen Taten, lobt ihn wegen seiner großen Herrlichkeit, lobt ihn mit Hörnerschall, lobt ihn mit Harfe und Laute, lobt ihn mit Tamburin und Reigen, lobt ihn mit Saitenspiel und Flöte, lobt ihn mit hellen Zimbeln, lobt ihn mit wohlklingenden Zimbeln. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Hier ist eindeutig ein Loblied auf Gott und genau das dürfen wir auch im Gebet tun. Wir dürfen Gott loben und wir dürfen ihn anbeten wegen seiner Gerechtigkeit, wegen seiner großen Stärke und seiner großen Werke, wegen seiner wunderbaren Schöpfung und auch weil er der König ist und er durch seine Liebe für uns gestorben ist und mit seiner Liebe uns jeden Tag wieder neu versorgt. Der zweite Punkt ist wirklich Lobpreis und Dank für Gott. Dazu möchte ich Psalm 63, die Verse 2 bis 4 lesen. Psalm 63. O Gott, du bist mein Gott, früh suche ich dich. Meine Seele dürstet nach dir, mein Fleiß schmachtet nach dir in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser, dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf, gleich wie ich in dich schaute im Heiligtum. Denn deine Gnade ist besser als Leben, meine Lippen sollen dich rühmen. Hier preist der Psalmist Gottes große Größe und Macht und Herrlichkeit und sagt, dass er selber überhaupt nichts ist und dass seine Seele nach ihm dürstet. Im Lobpreis dürfen wir ihm ganz klar für sein Wesen und für seine Macht, seine Herrlichkeit, seine Person, dass er da ist, seine Ehre, seine Größe und auch seine Heiligkeit, dürfen wir ihn dafür anbeten. Und wir dürfen ihm aber auch Dank sagen für das, was er getan hat, das, was er an seinen großen Taten bewiesen hat, seinen Segen, den wir jeden Tag wieder neu erleben dürfen, seine Gaben, die er uns gegeben hat und auch die Hilfe in der Not, aber auch die Siege über die Not. Dafür dürfen wir ihm Dank sagen. Und zu Dank möchte ich auch nochmal einen Psalm lesen, und zwar Psalm 34. Psalm 34, die Verse 1 bis 5 von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn vor sich wegtrieb und er fortging. Ich will den Herrn preisen alle Zeit, sein Lob soll immerzu in meinem Mund sein. Meine Seele rühme sich des Herrn, die Elenden sollen es hören und sich freuen. Erhebt mit mir den Namen des Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Hier sagt David zum Schluss, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Die Psalmen sind wirklich voll von Dankesliedern, aber auch von anderen Liedern. Und wir können immer wieder sehen, wie dankbar der Psalmist dafür ist, dass Gott ihn errettet hat, dass Gott ihn geführt hat und jeden Tag immer wieder neu seine Größe und Stärke zeigt. Der nächste Punkt ist, dass wir auch bekennen sollen. Bekennen, was wir getan haben. Dazu möchte ich Psalm 32, die Verse 1 bis 5 lesen. Wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. Als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn deine Hand lag schwer auf mir Tag und Nacht, so dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Und da vergabst du mir meine Sündenschuld. Hier sagt der Psalmist, als er seine Sünden verschweigen wollte, da verschmachtete er, da konnte er es nicht mehr ertragen, da drückte die Sünde so schwer auf ihm, dass er sehr damit zu tragen hatte. Aber als er sie bekannte, heißt es, da bekannte ich meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Und dann heißt es auch weiter, da vergabst du mir meine Sündenschuld. Wenn wir Gott unsere Sünden bekennen, wenn wir Gott unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht und vergibt uns alle unsere Ungerechtigkeit. Wir dürfen Gott wirklich alle unsere Fehler, alle unsere Schuld in allen unseren Lebenslagen, egal was wir getan haben, dürfen wir vor Gott bekennen. Gott weiß es sowieso, aber er will, dass wir es vor ihm bekennen und um Vergebung bitten. Und dann gibt er uns auch die Vergebung. Der nächste Punkt im Gebet ist das Bitten. Und da gibt es zwei Punkte. Einmal das Bitten für mich. Da möchte ich 1. Chronik 4. Die Verse 9 und 10. 1. Chronik 4. Und Jabes war angesehener als seine Brüder, und seine Mutter gab ihm den Namen Jabes, denn sie sprach, mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Und Jabes rief zu Gott Israels und sprach, O, dass du mich reichlich segnen und meine Grenzen erweitern wolltest, und deine Hand mit mir wäre, und du mich vor allem Übel bewahrst, damit mich kein Schmerz trifft. Und Gott ließ kommen, was er gebeten hatte. Hier heißt es schon im Alten Testament, dass Jabes zu Gott rief und ihn um Segen und Bewahrung bat und Gott ihm das wirklich gegeben hat, heißt es hier. Also dürfen wir wirklich beten um Erkenntnis, um Weisheit, um Bewahrung und um Segen, dass wir wirklich gesegnet werden, und wenn wir darum bitten, wird Gott uns das auch geben. Vielleicht nicht jetzt sofort, aber er gibt uns das. Aber wir sollen nicht nur für uns beten, wir sollen auch für andere bitten. In Römer 8 heißt es, Römer 8, Vers 34, wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auferweckt ist, der auch zur Linken Gottes ist, der auch für uns eintritt. Auch Jesus tritt für uns ein, vor Gott direkt. Da steht, der auch zur Rechten Gottes ist. Also er steht direkt vor Gott und bittet für uns. Und also dürfen wir auch für andere bitten. Wir dürfen anderen Segen wünschen. Wir dürfen für andere in Not bitten. Und wir dürfen wirklich im Gebet an andere Menschen denken. Und ich finde, das ist auch immer ein sehr wichtiger Punkt und den ich leider auch manchmal vergesse. Aber für andere bitten bringt auch Segen mit sich. Aber ich weiß jetzt ja, wie ich bete, aber wann soll ich beten? In der Bibel heißt es immer wieder, er betete die ganze Nacht, er betete am Tag. Oder bei Daniel heißt es, er betete dreimal am Tag. Also können wir sagen, wir können wirklich zu jeder Zeit beten. Es ist egal, ob es morgens oder abends, ob es mittags oder in der Nacht ist. Wir können immer zu Gott kommen. Und es ist egal, ob wir 7-mal am Tag zu Gott kommen oder ob wir 3-mal am Tag zu Gott kommen. Es ist hauptsächlich wichtig, dass wir zu Gott kommen, dass wir wirklich eine innige Beziehung mit Gott pflegen und ihm wirklich regelmäßig und auch wirklich innig mit Gott beten. Und wir dürfen auch nicht nur beten, wenn es uns gut geht, sondern wir dürfen es auch wirklich in jeder Lebenslage tun. Zum Beispiel in dem Psalm heißt es immer wieder, als meine Gebeine verschmachteten, rief ich zu dir. Also in der Not dürfen wir zu Gott beten, aber wir dürfen ihm auch danken dafür, dass es uns gut geht. Und wir dürfen ihm auch unsere Sorgen vorlegen, alles, was wir auf und dem Herzen haben. Wir dürfen ununterbrochen zu Gott kommen. Ich habe jetzt eher gesagt, was man alles beten kann, aber vielleicht fragst du dich jetzt, wofür soll ich denn beten? Da habe ich mir nochmal das Gebet von Jesus rausgesucht in Johannes 17. Johannes 17. Dies aber redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn verherrlicht werde. Entschuldigung, damit auch dein Sohn dich verherrliche, gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Wir dürfen in unser Gebet für Gottes Herrlichkeit danken. Hier bittet Jesus Gott, dass er die Herrlichkeit von Gott wieder empfange. Aber wir dürfen wirklich für Gottes Herrlichkeit danken, dass sie da ist. Denn Jesus ist immer bei uns und mit ihm auch seine Herrlichkeit. Und in Vers 7 heißt es zum Beispiel: Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Und ja, wir dürfen auch um Erkenntnis bitten, dass wir erkennen, was Gott für uns getan hat, beziehungsweise was er für uns tun will und von uns getan haben werden will. Wir dürfen um Erkenntnis bitten, dass wir begreifen, was Gott uns in seinem Wort sagen will. Und er sagt uns jeden Tag in seinem Wort immer wieder was Neues. Wir dürfen auch um Offenbarung Gottes in seinem Wort beten und dass wir auch das Wort wirklich in uns aufnehmen und verstehen. Und wir dürfen auch weiter für andere Menschen, für Jünger Jesu beten, dass sie so bleiben, wie sie sind, dass sie mit Gott gehen, dass sie durch Jesus verändert werden und zu Jesus hin verändert werden. Aber wir dürfen auch vor der Bewahrung des Bösen beten und auch dafür, dass wir uns aussenden lassen oder dass andere sich aussenden lassen. Und so gibt es noch viele weitere Punkte, für die wir beten können. Man kann von verschiedenen großen Männern lesen, zum Beispiel von Spurgeon heißt es, glaube ich, dass er, ich weiß es jetzt nicht genau, 3 oder 4 Stunden am Tag betete. Und wenn man wirklich die ganzen Punkte in der Bibel betrachtet, die es im Gebet gibt, dann schafft man das locker. Aber wie lange betest du? Das Gebet ist wirklich die Nabelschnur zu Gott. Durch diese Nabelschnur bekommen wir Kraft von Gott und er ist unser Lebenssaft. Wir können so durch das Gebet erkennen, was sein Wille ist und bekommen dadurch Ruhe, Hoffnung, Freude und auch Kraft und vor allem auch Liebe, die wir auch anderen zugeben können. Und Gott hört wirklich jedes Gebet. Er hört das Gebet, auch wenn wir es im stillen Kämmerlein oder wenn wir es auf dem Marktplatz beten. Wenn wir auf dem Marktplatz beten, können wir es auch im Stillen tun. Wir können es ganz leise tun und Gott hört es trotzdem. Und das Beten ist, dass wir das sagen wollen und tun, was Gott von uns will. Und er ist unser täglicher Sauerstoff für unser Blut, für unser Leben. Also betest du? Amen.
Vielen Dank, was wir heute Morgen schon hören durften, ganz besonders über das Gebet. Das Gebet ist ja eine sehr wichtige Angelegenheit, wie wir es gehört haben. Das Gebet ist wie Sauerstoff im Blut. Eine sehr tiefgehende Erklärung. Die Wichtigkeit zeigt uns da, was es bedeutet. Ohne Sauerstoff können wir nicht leben. Ohne Blut können wir nicht leben. Und wie wichtig es ist, dass wir dieses Blut, dieses Gebet in unserem Leben pflegen. Eigentlich ist es ja, Entschuldigung, überflüssig, was Sven gesagt hat. Wir wissen ja alle, wie wichtig das Gebet ist. Aber schon interessant, wie wenig wir das tun. Und deshalb war es doch wichtig, dass du das gesagt hast. Ist doch interessant. Wir wissen alle um die Wichtigkeit des Gebetes, auch mehr oder weniger um die tiefen Punkte des Gebetes. Und doch, wenn wir wenig Zeit haben, woran knapsen wir zuerst? Am Gebet und am Bibellesen. Kommt ja nicht so drauf an. Kleines Gebet tut es ja auch. Ein bisschen was lesen, ein Vers reicht ja auch für den Tag. Wir sehen, dass da mehr hintersteckt. Es ist der Teufel, der uns verhindern will, dass wir beten und dass wir die Bibel lesen. Weil das Gebet so wichtig ist und weil es so tiefgehend ist. Es ist der Sauerstoff in unserem Blut. Es ist das, was uns am Leben erhält. Und diese Nabelschnur will der Teufel abschneiden. Darum wollen wir das nicht nur so abhaken unter Erkenntniserweiterung, sondern wollen uns wirklich das vertiefen, verinnerlichen, vergegenwärtigen, was es bedeutet und auch versuchen, unser Leben danach umzustellen, darauf einzustellen. Auch ich möchte es immer wieder tun, mich dadurch ermahnen lassen, sonst ist es ja wertlos, dass wir das nur hören. Wir wollen persönlich daraus Konsequenzen und Schlüsse für unser geistliches Leben ziehen, dass wir das Gebetsleben pflegen, dass wir es wirklich pflegen, erweitern, vertiefen, intensivieren, weil es so wichtig ist. Und dazu natürlich auch das Bibellesen. Es ist ja jetzt die Weihnachtszeit, die Adventszeit, die stille Zeit, die besinnliche Zeit, wo ja kein Mensch Zeit hat. Alle sind in Hektik und in Geschäftigkeit. So ein Widerspruch in sich. Wir als Gotteskinder sollten wirklich Acht darauf haben, dass wir uns nicht von der Welt und von dem Teufel anstecken lassen, denn der Teufel hat wenig Zeit. Er ist der Treiber, er ist der, der uns die Zeit raubt. Und wenn wir da mal überlegen, wie viel unwichtige Dinge wir im Laufe eines Tages tun, im Lichte der Ewigkeit gesehen, da haben wir viel Zeit, die wir einsetzen können für das Wort Gottes und fürs Gebet. Es gibt wichtige Dinge im Leben, die wir tun müssen, aber im Lichte der Ewigkeit betrachtet, da können wir viele Dinge in unserem Leben streichen, was keinen Wert hat, was uns die Zeit raubt. Und das ist der Teufel, der uns versucht, die Dinge schön zu malen und uns als wichtig vor Augen zu stellen. Was ist wichtig in unserem Leben? Was hat Priorität? Das können wir nur bestimmen, wenn wir einen Standort haben und wenn wir nicht nur diesseits bezogen denken, sondern auch unser Leben und unsere Zeiteinteilung aus der Ewigkeit, aus der Sicht Gottes beurteilen. Und dann werden wir die richtige Gewichtung finden. Ich möchte an diesem dritten Advent uns ein Wort aus dem Jesaja lesen. Jesaja Kapitel 9. Die ersten 6 Verse. Jesaja Kapitel 9 ab Vers 1. Wir kennen das ja, denke ich, mehr oder weniger. Jesaja Kapitel 9 ab Vers 1. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über die da wohnen im finstern Lande scheint es hell. Du machst des Volkes viel, du machst groß seine Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast das Joch ihrer Last und die Rute ihrer Schultern und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie zur Zeit Midians. Denn alle Rüstung derer, die sich mit Ungestüm rüsten, und die blutigen Kleider werden verbrannt und mit Feuer verzehrt werden. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter, und er heißt Wunderbar, Rat, Kraft, Held, Ewigvater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Stuhl Davids und in seinem Königreich, dass er es zurichte und stärke mit Gericht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Hier wird uns berichtet von dem Volk, das in Finstern wandelt, welches ein großes Licht sieht. Das Volk, das in Finsternis wandelt und wohnt im finstern Lande. Hier ist in erster Linie natürlich Israel gemeint. Israel, das in Gefangenschaft ist, unter der assyrischen Gefangenschaft und dann in der babylonischen Gefangenschaft. Die Gefangenschaft, die Sklaverei ist wie eine Finsternis, ist eine Last, die sich auf ein Volk legt. Niemand ist gern in Gefangenschaft. Niemand ist gern unter dieser Knechtschaft eines anderen Volkes oder auch unter der Knechtschaft eines anderen Menschen. Und was mich hier besonders interessiert und angesprochen hat, es wird hier zweimal von der Finsternis gesprochen. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über die da wohnen im finstern Lande. Also es wird hier im doppelten Maß die Finsternis betont. Und hier sehen wir auf der einen Seite die im Finstern wandeln und im Finstern wohnen. Das heißt also eine ganz enge Verquickung und Verbindung mit der Finsternis. Man wohnt in der Finsternis und man wandelt in der Finsternis. Man ist also von Finsternis umgeben. Und wir sehen, dass die Bibel uns zeigt, dass die Finsternis ein Bild für die Sünde ist. Und so sind viele Menschen auch heute fest verbunden und verankert mit der Finsternis, mit der Sünde. Sie wohnen in der Sünde und sie leben und wandeln mit der Sünde. Aber es wird hier auch zweimal das Licht betont. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über die da wohnen im finstern Lande scheint es hell. Gottes Kraft kommt genauso mächtig und mächtiger in das Leben derer, die im Finstern wandeln. Gott lässt sein Licht hell scheinen in diese Welt, damals beim Volk Israel und auch heute in unserem Leben. Im Johannes 1, Vers 5 heißt es, das Licht schien in der Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht ergriffen oder begriffen. Und dann heißt es weiter im Johannes 1, wie viele ihn aber aufnahmen, Jesus, denen gab er Kraft, ein Kind Gottes zu werden. Hier geht es also darum, sich zu trennen von der Finsternis, um in das Licht zu kommen. Hier geht es darum, das Licht in unserem Leben scheinen zu lassen, dass Gottes Kraft in uns sichtbar wird, dass die Macht der Finsternis kein Anspruch, kein Recht und keine Auswirkung mehr in unserem Leben hat. Gott hat hier diese Verheißung gegeben, das Volk, das in Finsternis wandelt, sieht ein großes Licht. Wir sehen das große Licht. Und über die, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Wir haben heute Morgen auch ein großes Licht gesehen. Die große Erkenntnis über das Gebet. Aber worin wandeln wir? Im Gebetsleben oder in den anderen Dingen, in den Nebensächlichkeiten dieser Welt? Als Gottes Kinder, wenn wir uns bekehrt haben, haben wir die Kraft Gottes empfangen, haben wir das Licht empfangen, wir haben das Licht aufgenommen, wir haben das Licht begriffen und wir haben das Licht ergriffen bei der Bekehrung. Jesus, du kommst in mein Leben, ich möchte dich in meinem Leben aufnehmen, sei du mein Herr, ich möchte tun, was du willst. Das ist die Bekehrung, ich nehme Jesus auf, ich ergreife ihn und wir werden zu Kindern Gottes und empfangen die Kraft Gottes. Im Johannesevangelium Kapitel 8 heißt es weiter von dem Wandel. Johannes 8, Vers 12. Johannes 8, Vers 12, da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Hier bekommen wir die Zusage und die Zusicherung, wir werden nicht in der Finsternis wandeln. Das heißt, wir haben also eine Trennung vollzogen, weg von der Finsternis, hin zum Licht. Wir wandeln jetzt im Licht. Vorher haben wir gewandelt oder sind wir gewandelt in der Finsternis, in der Sünde. Jetzt wandeln wir im Lichte Jesu. Johannes 12, Vers 46, ein bisschen weiter, sagt Jesus. Johannes 12, Vers 46. Ich bin gekommen in die Welt, ein Licht, auf das wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt oder in der Finsternis wohnt. Also beide Punkte, die wir im Jesaja gelesen haben, in der Finsternis wandeln und in der Dunkelheit wohnen, beleuchtet Jesus im Neuen Testament und sagt, dass wir, wenn wir das Licht empfangen haben, er ist das Licht der Welt, wer an ihn glaubt, wird nicht wandeln in der Finsternis. Und jetzt 12, Vers 46, wird nicht bleiben in der Finsternis. Also nach der Bekehrung ist unser Wandel weder in der Finsternis, noch bleiben wir oder wohnen wir in der Dunkelheit. Das ist wichtig für uns als Gotteskinder, dass wir das erkennen und begreifen und sehen, dass unser Leben hell ist, dass unser Leben Licht durchflutet ist, wie das heute so schön heißt in der Architektur. Licht durchflutet. Da ist das Dach offen, da werden Lichtschächte eingebaut. Es gibt heute Häuser, die sind 3, 4 oder 5 Etagen hoch. Und in der Mitte ist ein Lichtschacht, ganz aus Glas. Und das Licht scheint oben ins Dach und durchflutet dann das Haus. Sieht ganz toll aus. Sehr aufwendig, aber es sieht ganz gut aus. Licht durchflutet. Das Licht scheint an dem Ort, im Mittelpunkt des Hauses, der sonst am dunkelsten ist. Licht durchflutet. So soll unser Leben sein. Von Gott durchströmt. Durch das Gebet. Gebet, eine ganz wichtige Komponente in diesem Hausbau. Also, dass das Licht in uns wohnt und dass wir wandeln im Licht. Das ist das, was Gott uns in seinem Worte zeigt und sagt. Ein ganz interessanter Aspekt in diesem Zusammenhang Paulus zog auf seiner ersten Missionsreise auf die Insel Zypern, Apostelgeschichte 13. Sein Weg führte ihn nach Zypern, machte dort Station. Das war seine erste Station auf der ersten Missionsreise, Apostelgeschichte 13. Und da lesen wir ab Vers 6 von einem Zauberer. Und da sie die Insel durchzogen bis zu der Stadt Paphos, fanden sie einen Zauberer und falschen Propheten, einen Juden, der hieß Bar-Jesus. Der war bei Sergius Paulus, dem Landvogt, einem verständigen Mann. Der rief zu sich Barnabas und Saulus und begehrte, das Wort Gottes zu hören. Da widerstand ihnen der Zauberer Elimas, denn also wird sein Name gedeutet, und trachtete, dass er den Landvogt vom Glauben wendete. Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes, sah ihn an und sprach, O du Kind des Teufels, voll aller List und aller Schalkheit und Feind aller Gerechtigkeit, du hörst nicht auf, abzuwenden den rechten Weg des Herrn. Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich, und du sollst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Und von Stund an fiel auf ihn Dunkelheit und Finsternis, und er ging umher und suchte Handleiter. Dieser Zauberer hat versucht, den Weg des Herrn krumm zu machen und hat versucht, Menschen, diesen Landpfleger, vom Glauben abzuhalten. Das heißt, er war ein Kind des Teufels, er war ein Zauberer, der mit Dämonen und Teufeln zu tun hatte, und er versuchte, den Weg Gottes zu torpedieren und abzuwenden. Und durch das Wort des Apostels kam über ihn Dunkelheit und Finsternis. Er wurde blind. Besondere Betonung liegt hier darauf, Dunkelheit und Finsternis fiel auf ihn. Das heißt, die Sünde, in der er steckte, kam über ihn. Das, in dem er lebte, in dem er wohnte, in dem er wandelte, bekam Macht über ihn. Dunkelheit und Finsternis, ein Bild der Sünde, ein Bild für den Teufel. Gott hat ihn gestraft durch seine eigene Sünde. Mit dem, womit er sich umgab, das ist über ihn gekommen und mächtiger geworden als er. Gott hat es erlaubt, dass die Dunkelheit, in der er lebte, buchstäblich auf ihn zurückschlug. Es heißt, er wurde blind. Aber diese Blindheit von dem Zauberer war die Macht der Sünde. Das sehen wir in diesen Worten. Dunkelheit und Finsternis fiel auf ihn. Im Gegensatz dazu lesen wir die Bekehrung von Saulus, Kapitel 9. Kapitel 9 von Vers 3 bis 9. Apostelgeschichte 9 von Vers 3. Und da Saulus auf dem Wege war und nahe an Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel, und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Der Herr sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, wieder den Stachel zu lecken. Und er sprach mit Zittern und Zagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Der Herr sprach zu ihm, stehe auf und gehe in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen und waren erstarrt, denn sie hörten die Stimme und sahen niemand. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen auftat, sah er niemand. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn gen Damaskus. Und er war 3 Tage nicht sehend und aß nicht und trank nicht. Hier sehen wir also schon eine ganz andere Wortwahl. Im Griechischen wird das sicherlich eine viel tiefer gehendere Bedeutung haben. Aber hier lesen wir schon alleine in der deutschen Übersetzung, dass es heißt im alten Luthertext, er war 3 Tage nicht sehend. Der Zauberer war blind. Eine ganz andere Wortwahl. Saulus war nicht sehend. Und da merken wir alleine von diesen beiden Worten den tiefgreifenden Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob wir nicht sehend sind oder ob wir blind sind. Der Zauberer, über ihn kam eine Dunkelheit und Finsternis. Und was war bei Saulus? Ein Licht erschien ihm. Saulus konnte nicht sehen, weil das helle Licht Jesu ihn traf. Saulus war mit der Gegenwart Gottes konfrontiert. Elimas war mit dem Teufeln und Dämonen und der Sünde konfrontiert. Vers 18 lesen wir dann weiter bei Saulus. Da kam dann der Ananias zu ihm und Saulus konnte dann wieder sehen. Am Ende von Vers 17 heißt es, dass du wieder sehend und mit Heiligem Geist erfüllt werdest. Vers 18. Und alsobald fiel es von seinen Augen wie Schuppen und er ward wieder sehend und stand auf, ließ sich taufen, nahm Speise zu sich und stärkte sich. Hier sehen wir also, dass Saulus durch das Gebet wieder sehen konnte. Von dem Elimas lesen wir das nicht. Was tat Saulus? Er wurde sehend. Das heißt, ihm waren die Augen geöffnet. Er hat ja vorher Jesus verfolgt, haben wir gelesen. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Er erkannte, dass seine Verfolgung falsch war. Er erkannte, dass er auf einem falschen Weg war. Er hat sich bekehrt, hat Buße getan, ist umgekehrt. Deshalb konnte er jetzt richtig sehen. Er ließ sich taufen. Ganz wichtig in diesem Punkt hier, Vers 18. Er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus aber war eine Zeit lang bei den Jüngern zu Damaskus und er hatte Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Wir sehen hier also im Leben von Saulus sofort, von Stund an, drei grundlegende Prinzipien im christlichen Leben. Er konnte sehen, ließ sich taufen, war also gehorsam und hatte sofort Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Und das vierte ist dann Vers 20, und alsobald predigte er Christum in den Schulen und dass derselbe Gottes Sohn sei. Das heißt, Paulus predigte jetzt Christus. Vorher hat er Christus verfolgt, jetzt predigte er den Auferstandenen. Hier sehen wir also in den Auswirkungen, in den Konsequenzen, den Unterschied zwischen Licht und Finsternis. Elimas lebte in der Sünde, wohnte in der Sünde und blieb in der Sünde, die bei ihm dann buchstäblich sichtbar wurde, dass er nichts mehr sah. Saulus war auf einem falschen Weg, aber er suchte Gott. Und er konnte eine Zeit lang nicht sehen, aber das helle Licht Jesu hat ihn erleuchtet. Dem Aufrichtigen lässt Gott es gelingen. Das sehen wir hier in dem Leben von Paulus ganz klar. Und es kam sofort zu einer Trennung zwischen Licht und Finsternis. Wenn wir Licht empfangen haben, kommt die Trennung von der Finsternis. Als Gotteskinder muss diese Trennung erfolgen in unserem Leben. Römer 13 sagt Paulus dann weiter. Römer 13, Vers 12. Römer 13, Vers 12. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe herbeigekommen. Lasset uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichtes. Die Werke der Finsternis abzulegen und das Licht anzunehmen, das Licht leuchten zu lassen. 2. Korinther 6 fordert uns die Schrift auf, dass wir keine Gemeinschaft haben mit der Finsternis. 2. Korinther 6, Vers 14. Ziehet nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen, denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wenn wir als Gotteskinder das Licht empfangen haben, dann sollen wir die Werke der Finsternis ablegen und auch keine Gemeinschaft mehr haben mit der Finsternis. Deshalb sind wir errettet von der Macht und von der Herrschaft der Finsternis. Und das Licht ist das Kennzeichen des Gotteskindes. Beziehungsweise, dass ein Gotteskind Licht empfangen hat, äußert sich darin, nicht, dass er nur strahlt wie die Kerze, sondern dass er Liebe hat. 1. Johannes 2. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 9 bis 11. Erster Johannes 2, Vers 9. Wer da sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und ist keine Finsternis bei ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht, denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Hier sehen wir, dass die Schrift uns sagt, dass die Liebe das Kennzeichen der Gotteskinder ist, die das Licht empfangen haben. Vers 9, wer da sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder. Dieses Wort zeigt uns indirekt, dass auch ein Gotteskind noch Finsternis in seinem Leben haben kann. Denn es wird hier von dem Bruder gesprochen. Dort, wo die Gotteskinder zusammenkommen, da sollte die Bruderschaft oder auch die Schwesternschaft gepflegt sein. Und wenn einer seinen Bruder oder seine Schwester hasst, dann ist er nicht im Licht, sondern dann wandelt er noch in der Finsternis. Und deshalb sehen wir aus diesem Vers heraus, auch aus dem Vers 10, dass diese Finsternis auch im Leben von Gotteskindern vorhanden sein kann. Und deren Augen dann verblendet werden. Vers 11, wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht, denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Hier ist dieser Zustand bei einem Gotteskind eingekehrt, der Licht empfangen hat, aber wieder zurückgekehrt ist und in der Finsternis wohnt, der sich wieder wohl fühlt in der Sünde. Paulus warnt uns eindringlich davor, dass wir nicht zurückkehren zur Finsternis, sondern dass wir bleiben im Licht. Die Bibel verwendet da das Bild von einem Schwein. Wenn ein Schwein gebadet ist, schön sauber, was macht es, wenn es draußen in der Natur ist? Es wühlt sich wieder im Dreck. Wir schmunzeln vielleicht darüber, aber das ist manchmal der Zustand von vielen oder von einigen Gotteskindern. Licht empfangen, aber wieder in der Finsternis wandeln. Oder auch von dem Hund, der das Gespielene selbst wieder frisst. Das sind drastische Worte, weil es so wichtig ist, benutzt diese Bibel diese drastische Ermahnung, dass wir nicht wieder zurückkehren in die Finsternis, sondern wenn wir Licht empfangen haben, dass wir weiterhin im Lichte wandeln. Johannes, 1. Johannes 1, Vers 7 auf der anderen Seite sagt uns die Schrift, so wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Hier zeigt uns die Schrift, dass wir in der Gemeinschaft wandeln. Und Wandel in der Gemeinschaft ist nur möglich, wenn wir den Bruder und die Schwester lieb haben. Wenn wir die Geschwister nicht lieb haben, entziehen wir uns ganz automatisch dieser Gemeinschaft. Geschwister, die sich der Gemeinschaft entziehen, offenbaren dadurch, dass sie nicht die Liebe haben zu dem anderen. Darum zeigt uns die Schrift, wie wichtig es ist, dass wir Gemeinschaft haben. Und die Gemeinschaft, und da schließe ich an das, was wir vorhin gehört haben, genauso wie das Gebet, ist das, was der Teufel versucht, uns zu rauben. die drei Säulen des christlichen Glaubens, Glauben, Leben, Glaubenslebens. Das Gebet, das Bibellesen und die Gemeinschaft. Da versucht der Teufel, jeden Gläubigen es zu rauben. Nicht alle drei, sondern nur eins. Wenn der Teufel dir das Gebetsleben rauben kann, werden die anderen beiden Säulen auch fallen. Wenn der Teufel dir das Bibellesen raubt, dann werden auch die anderen beiden Säulen fallen. Und genauso, wenn die Gemeinschaft geraubt wird, dann wird auch das Bibellesen und das Gebet fallen. Er wird niemals alle drei Säulen gleichzeitig absägen. Es reicht, wenn eine Säule bricht. Deshalb müssen wir Acht haben, dass wir im Licht wandeln, dass das Licht in unserem Leben scheint, dass wir die Gemeinschaft untereinander pflegen, dass wir das Bibellesen pflegen und dass wir das Gebetsleben pflegen. Das sind die drei Säulen, auf denen unser christlicher Glaube ruht. Und daran sägt der Teufel permanent. Er versucht, uns darin zu Fall zu bringen. Deshalb wollen wir wachsam sein und uns daran festhalten, dass wir nicht in der Finsternis wandeln, sondern dass wir im Licht wandeln und Gemeinschaft haben. Und jetzt kehren wir wieder zurück zu Jesaja und sind dann auch gleich am Ende. Wir haben bisher Vers 1 gesehen, jetzt kommen wir schon zu Vers 2. Da heißt es, du machst des Volkes viel, du machst groß seine Freude. Wer im Licht wandelt, der hat diese große Freude. Und diese Freude wird uns beschrieben im Jesaja wie zur Zeit der Ernte. Die Erntezeit ist immer eine Freudenzeit. Man freut sich, die Ernte wird eingebracht. Es werden Feste gefeiert, das Erntefest, damals noch mehr und größer als heute. Es war eine Dankbarkeit, die in dem Fest zum Ausdruck kommt. Oder aber wie nach einem Krieg, wenn man als Sieger zurückkommt und die Beute verteilt. Das ist genauso, als wenn man das 13. Monatsgehalt bekommt. Es ist große Freude. Man freut sich, wie einer, der große Beute macht. Es ist viel Volk da. Viel Volk, das zur Gemeinde gehört. Und du machst groß seine Freude. In der Gemeinschaft mit dem Herrn zu leben, in der Gemeinschaft unter den Gotteskindern zu leben, ist eine große Freude. Und dann Vers 3. Du hast das Joch ihrer Last und die Rute ihrer Schulter und den Stecken des Treibers zerbrochen, wie zur Zeit Midians. Die Last ist uns abgenommen. Das Joch ist zerbrochen. Die Sünde ist vergeben. Die Sünde ist getilgt. Wir dürfen uns freuen, dass die Sünde ausgelöscht ist in unserem Leben. Wir haben das Licht angenommen, wir haben Vergebung empfangen. Die Rute und der Stecken des Treibers ist zerbrochen. Der Teufel hat keine Macht über die Gotteskinder. Und da müssen wir als Gotteskinder aber aufpassen, dass wir dem Teufel keine Macht mehr einräumen. Die Macht des Teufels ist zerbrochen. Aber wir dürfen dem Teufel keine Macht mehr zugestehen in unserem Leben. Das heißt, wir leben im Licht und wandeln im Licht, nicht in der Finsternis. Wir bleiben nicht mehr in der Finsternis, wir wohnen nicht mehr in der Finsternis, sondern wir bleiben und wir wohnen im Lichte. Ansonsten geben wir dem Teufel wieder Raum und Macht in unserem Leben. Und dann Vers 4. Denn alle Rüstung derer, die sich mit Ungestüm rüsten und die blutigen Kleider, werden verbrannt und mit Feuer verzehrt werden. Das heißt, die ungerechtfertigten Anklagen gegen uns, die werden zunichte gemacht. Jesus sagt uns im Neuen Testament, glaube ich, dass der Verkläger schweigen muss. Der Verkläger der Brüder hat kein Recht mehr an uns. Er muss schweigen, weil Jesus für uns eintritt und uns vor Gott vertritt und uns zur Stärkung gegeben ist. Mögen diese Worte uns in die Adventszeit mit begleiten und auch in die Weihnachtszeit hinein und auch in das nächste Jahr, dass wir im Licht wandeln, dass wir uns nicht von der Finsternis wiederum gefangen nehmen lassen, sondern wir haben Licht empfangen. Und Licht empfangen, das heißt Trennung von Finsternis. Licht empfangen zu haben, bedeutet aber auch Verpflichtung. Wenn wir diesem Licht, wenn wir dem empfangenen Licht nicht gemäß wandeln, wird die Finsternis uns wieder ergreifen. Das heißt, wir müssen unserer Erkenntnis gemäß leben und nicht entgegengesetzt unserer Erkenntnis. Manchmal wissen wir als Gotteskinder, das sollte ich eigentlich nicht tun. Was bedeutet das? Das sollte ich eigentlich nicht tun. Das heißt, ich tue bewusst das Gegenteil meiner Erkenntnis. Das heißt, das empfangene Licht verwerfen. Und das ist in Gottes Augen etwas sehr Verwerfliches und Gefährliches. Wenn wir Licht über Dinge haben und wir tun sie trotzdem. Wenn ich weiß, Okkultismus ist nicht gut für mich. Wenn ich weiß, das ist vom Teufel. Und ich lese dennoch mein Horoskop oder betreibe Magie. Dann handle ich entgegengesetzt meiner Erkenntnis. Und das Resultat wird sein wie beim Elimas. Das heißt, die Finsternis wird wieder herrschen im Leben eines Gläubigen und Bekehrten. Darum lasst uns wandeln im Licht. Lasst uns wandeln in der Frucht des Lichtes, in der Gemeinschaft mit dem Wort, in der Gemeinschaft untereinander und im Verharren im Gebet. Amen. Wir beten noch zusammen. Herr Jesus, wir wollen dir danken für dein Wort. Wir wollen dir danken für das Licht, das du uns gibst. Wir wollen dir danken dafür, dass wir aus deinem Worte Licht empfangen dürfen und wollen dieses Licht in unserem Leben zur rechten Erkenntnis werden lassen. Hilf mir, hilf uns dabei, dass wir uns warnen und mahnen lassen durch dein Wort. Wir danken dir dafür, dass du uns Kraft und Stärkung gibst, dass du uns Erkenntnis gibst, aber dass wir auch daraus lernen, das Gebet mehr zu pflegen. Vergib, wo es nicht der Fall war. Hilf mir, hilf uns, dass wir uns mehr in diese Gemeinschaft mit dir hinein vertiefen, dass dein Wort uns mehr bestimmt und dass wir nicht von den vergänglichen Dingen dieser Welt bestimmt werden, sondern dass wir bestimmt werden von dir, von deinem Wort, von deinem Geist, von deinem Leben. Wir danken dir dafür, dass du uns vorangehst und uns Gnade, Kraft und Stärkung gibst. Amen. Amen.